Und jetzt starten wir, Zufall oder Notwendigkeit, die Entstehung des biblischen Kanons. Es war ein Kassenerfolg. Das Buch von Dan Brown wurde in 44 Sprachen übersetzt und wir fragen uns, der Kanon, ein Thema für Hollywood. Damals im Frühsommer 2006 waren sehr schnell mehr als 50 Millionen Exemplare dieses Buches verkauft. Einige kennen es unter dem Titel der deutschen Übersetzung Sakrileg oder eben der Da Vinci Code. Dan Brown, das Ganze erschien dann in verschiedenen Versionen hier mit einer speziellen illustrierten Version, also Special Illustrated Edition Da Vinci Code. Dann natürlich erfolgreich verfilmt mit Tom Hanks und Audrey Tautou, nicht ganz so bekannt wie Tom Hanks wahrscheinlich. Worum geht es bei diesem Welterfolg, bei dieser Story? Nun, man greift eine These auf, die immer wieder einmal durch den Skandalwald hindurch wandert, nämlich die These, dass Jesus mit Maria Magdalena verheiratet gewesen sein soll, dass er nur ein Mensch war und nicht Gottes Sohn, wenn auch ein Mensch mit besonderem Charisma. Er habe zusammen mit Maria Magdalena eine Tochter namens Sarah gezeugt und Maria wäre eben mit jener Tochter dann nach Frankreich geflüchtet und die Nachkommenschaft Jesu laufe über das Herrschergeschlecht der Merowinger. Hier sehen Sie, nochmal zurück, so schnell sind wir auch nicht. Das ist übrigens Dan Brown hier, der Mann zur Linken. Seit dem Mittelalter habe dann ein Geheimorden existiert, namens Prieur de Sion, der vor allem eine Aufgabe hat, dieses Geheimnis zu bewahren, zu beschützen und zum richtigen Zeitpunkt ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Nun denn, die Kirche dagegen versucht natürlich in dieser Revolvergeschichte mit aller Gewalt und mit allen Mitteln, auch durch Mord, dieses Geheimnis von Jesus zu vertuschen. Denn wenn es herauskäme, dass Jesus nur ein normalsterblicher Mensch gewesen sei, würde das die Kirche natürlich in ihre größte Krise stürzen. Und nun kommt's. Auf seinem berühmten Bild, das letzte Abendmahl, habe Leonardo da Vinci, nämlich 1497, das Geheimnis quasi gelüftet. Er habe diese Information als versteckte Botschaft kodiert, sodass nur Eingeweihte diesen Da Vinci-Code, daher der Titel, entziffern konnten. Und zwar sei die Person hier an der Seite Jesu, das sei nicht Johannes, sondern das eben wäre Maria Magdalena. Und Leonardo da Vinci habe mit diesem Code gewissermaßen das Geheimnis für einige Insider schon mal aufgedeckt. Das ist natürlich kunstgeschichtlicher Humbug. Also kurz nachdem das erschienen war, hat einer der führenden Leonardo da Vinci-Forscher, Professor Zöllner von der Universität Leipzig, in einem Artikel für die Zeit geschrieben, Zitat, das ist völliger Unsinn, die Darstellung des Johannes folgt dem damals üblichen Typos, an Leonardos Darstellung ist in dieser Hinsicht nichts Ungewöhnliches. Das war aber eben sehr schön passend für die Story von Dan Brown. Immerhin eine flotte Story, die den Leser im Sauseschritt durch viele Epochen mit hindurch rauschen lässt. Und nur noch mal, damit Sie nicht den Überblick verlieren, im ersten Jahrhundert habe Jesus eben eine Familie gegründet und Maria Magdalena sei dann mit Sarah nach Ägypten geflüchtet. Im vierten Jahrhundert seien unter Kaiser Konstantin die Quellen gefälscht worden. Im Mittelalter wäre es zur Gründung dieser Priesterbruderschaft zur Bewahrung des Geheimnisses gekommen. Und schließlich 1497 habe Leonardo da Vinci die Botschaft entschlüsselt in seinem berühmten Gemälde des letzten Abendmahls. Und der Film beginnt dann natürlich in der Gegenwart, wo Professor Langdon dargestellt, wie könnte es anders sein, durch Tom Hanks sich daran macht, den Da Vinci Code zu entschlüsseln. Und dabei wird er unterstützt von der reizenden Enkelin eines Mitgliedes dieser Bruderschaft. So, das ist die Geschichte. Und ich denke, ein Teil des Erfolgserlebnisses war auch dadurch gegeben, dass Dan Brown gespielt hat mit einer vermeintlich schillernden Grenze zwischen Fiktion und historischem Anspruch. Also jeder, der ein bisschen Ahnung von diesen Zusammenhängen hätte, sei es kulturgeschichtlich, sei es literarhistorisch, der merkte natürlich sofort, dass das von vorn bis hinten, auf Deutsch gesagt, erstunken und erlogen ist. Aber Dan Brown hat mit dieser Grauzone zwischen Fiktion und historischem Anspruch gespielt. Interessante Umfragen gab es damals, beispielsweise in Frankreich hatten bei einer Umfrage 30% gesagt, das Sakrileg, also das Buch von Dan Brown, sei in ihren Augen glaubwürdiger als die Bibel. Und Focus berichtete von einer Umfrage in Großbritannien, wonach 2/3 der Leser von Sakrileg die Vaterschaft Jesu anerkennen. Also sie haben dieser These zugestimmt, die haben das wirklich geglaubt. Und in Interviews hat Dan Brown eben mit dieser Ungewissheit immer wieder gespielt. Für viele, das muss man auch sagen, war das ein willkommener Anlass, die Vertrauenswürdigkeit der Bibel anzugreifen. Das eignete sich natürlich sehr schön zur Kirchenkritik. Denn dieses Buch, das Sakrileg oder der Da Vinci Code oder auch der Film, die haben Folgendes suggeriert, die haben folgenden Verdacht so über die Tischkante gewissermaßen geschoben. All die vorliegenden Bücher, all die anerkannten Urkunden, auf die wir uns stützen bei unserem Verständnis von Jesus, sind letztlich kirchlich manipuliert, sind eine Täuschung. Und wer wirklich wissen und verstehen will, was damals passiert war, der braucht andere Quellen. Oder anders gesagt, das Neue Testament, so wie wir es kennen, geht auf eine große Fälschungsaktion zurück, die im 4. Jahrhundert unter Kaiser Konstantin stattfand. Er habe eben aus machtpolitischen Gründen das ganze Christentum zu einem bestimmten Verständnis bekehren wollen. Und dabei habe er tausende von Handschriften zerstört, die älter seien als unsere Evangelien. Und in diesen Handschriften, wenn man sie studieren würde, dann käme heraus, dass es sich bei Jesus nur um einen sterblichen Menschen gehandelt habe. Dabei beruft sich Dan Brown zum Beispiel auf das sogenannte Philippus-Evangelium. Dieses Philippus-Evangelium gibt es wirklich, aber das ist sehr viel später entstanden als die neutestamentlichen Schriften, nämlich wahrscheinlich zum Ende des 3. Jahrhunderts erst. Und es ist auch nicht, wie Dan Brown sagte, in Aramäisch vorliegend, sondern nur in Koptisch, im Original wahrscheinlich Griechisch geschrieben. Und bei diesem Philippus-Evangelium handelt es sich um eine eindeutige gnostische Fälschung dessen, was das Neue Testament sagen wollte. Also es ist wesentlich später als die Evangelien, Ende 3. Jahrhundert. Und es verfälscht das, was die Evangelien, die ja sehr viel näher an den Ereignissen sind, schreiben. Also es gibt dieses Philippus-Evangelium, aber es ist nicht früher als die Evangelien, sondern später. Und es ist eine offenkundige Fälschung. Und ich kenne keinen ernsthaften Theologen, selbst wenn es sich um bibelkritische Theologen handeln sollte, der sich auf das Philippus-Evangelium beruft. Tja, und dann gibt es ja noch Qumran, natürlich, immer wieder Qumran. Was ist mit den Funden von Qumran, die Konstantin bei seiner Vernichtungsaktion nicht erwischt hat? Angeblich handele es sich bei Qumran um die frühesten Dokumente des Christentums mit Geheiminformationen über Jesus und die Urchristen. Und deshalb seien diese Funde von Qumran lange Zeit vom Vatikan unter Verschluss gehalten worden. Nun, nichts davon ist wahr. Nichts davon ist auch nur im Entferntesten wahr. Das ist eine Räuberpistole, mit der einige Leute ganz schön viel Geld verdient haben. Die Schriftrollen von Qumran gehören eben nicht zu den frühesten christlichen Dokumenten, sondern sie stammen größtenteils aus dem 1., 2., möglicherweise sogar 3. vorchristlichen Jahrhundert. Also aus der Zeit vor Jesus, aus der Zeit vor dem Neuen Testament. Die Funde von Qumran sind hilfreich, weil sie uns das Judentum besser verstehen lassen, wie es sich darstellte zur Zeit, als Jesus dann kam. Dazu dienen die Funde von Qumran, aber sie sagen uns null und nicht über die Zusammenhänge des Evangeliums. Ich verweise Sie auf meine Literaturliste, die Sie über meine Homepage noch bekommen können und einiges andere Bonusmaterial dazu, wolfgang-nestvogel.de, da wird das ab heute Abend zu finden sein. Wenn Sie also noch weiter studieren wollen, können Sie das mit Hilfe dieser Literatur gerne tun. Also nochmal, das ist alles historisch, heiße Luft, was Dan Brown produziert hat. Aber obwohl seine Antworten alle falsch sind, wirft er doch eine richtige Frage auf. Und die richtige Frage, die sich aus dem, was Dan Brown geschrieben hat, ergibt, lautet schlichtweg: Wie kamen diese Schriften, die wir in der Bibel finden, in diesem Buch zusammen? Und woher können wir wissen, dass es ausgerechnet die richtigen Schriften sind, die wir hier Sonntag für Sonntag auslegen, die Sie Tag für Tag in Ihrer stillen Zeit lesen und studieren? Diese Schriften, die den Aufbruch der Reformation bewirkt haben, ist das eine zufällige Zusammenstellung, die wir hier in diesen 66 Büchern vorliegen haben, oder steht dahinter eine Notwendigkeit? Und das ist unser Thema: Zufall oder Notwendigkeit, die Entstehung des biblischen Kanons. Und wir beginnen mit einer Wortbestimmung. Was heißt eigentlich Kanon? Das kommt von dem griechischen Wort Kanon und ist dann ins Lateinische Kanon übersetzt worden, also im Lateinischen natürlich mit C-C-A-N-O-N. Und wenn Sie das übersetzen, Kanon, dann heißt das so viel wie Maßstab. Stab oder Maßstab, im Griechischen konnte man auch das Werkzeug des Zimmermanns, also ein Lineal oder ein Zollstock, gewissermaßen als Maßstab bezeichnen. Ja, ein Stab, ein Maßstab. Und im übertragenen Sinne wurde der Begriff dann verwendet als Regel oder Richtschnur. Der steht auch in der Bibel in Galater 6, Vers 16. Da schreibt Paulus: über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen. Also über alle, die Christus nach seinen Maßgaben folgen, komme Friede und Erbarmen. Da steht auch das Wort Kanon. Und Kanon, könnte man auch sagen, schließt ein, was unbedingt dazugehört. Kanon schließt ein, was unbedingt dazugehört. Also was gewissermaßen als Richtschnur gilt. Deswegen sprechen wir ja auch von einem Bildungskanon. Wenn wir fragen, was alles sollte ein Schüler während seiner 9, 10 oder 13 Jahre lernen, der Bildungskanon, was gehört dazu? Wie viel Mathe, wie viel Sprachen, wie viel Latein, wie viel Geschichte, wie viel Deutsch, was gehört zu diesem Kanon? Oder die Literaturinteressierten erinnern sich möglicherweise an den Literaturkanon, den Marcel Reich-Ranitzky zusammengestellt hat, wo er sagte, das sollte jemand, der die Literatur schätzt, wirklich gelesen haben. Oder wir kennen das Wort Fächerkanon für die Schulen. Was gehört zum Curriculum dazu? Was sollte unbedingt bedacht werden? Also, Kanon, das bedeutet einmal ein Maßstab, aber es bedeutet auch eine Regel, was unbedingt dazu gehört. Und ab dem 4. Jahrhundert bezeichnet Kanon dann die vollständige Liste der biblischen Bücher. Also jene 66, die das AT und NT zusammen ausmachen. Und man könnte es in zweifacher Weise beschreiben. Man könnte sagen, diese 66 Bücher sind kanonisch, weil sie dem Maßstab genügen, der an diese Bücher angelegt wurde. Und wir werden gleich noch fragen, welcher Maßstab das war. Sie sind kanonisch, weil sie diesem Richtmaß entsprechen. Aber man könnte auch sagen, sie sind deshalb kanonisch, weil sie selber der Maßstab sind. Weil sie selber den autoritativen Maßstab für die Lehre und das Leben der Christen vorgeben. Sie entsprechen dem Maßstab und sie sind der Maßstab. Deshalb gehören diese 66 Bücher zum Kanon. Und deswegen müssen wir natürlich wissen, wie ist dieser Kanon entstanden und woher bezieht er seine Autorität? Einige versuchen, den Kanon so zu erklären, dass er nachträglich von der Kirche bestimmt wurde. Also, dass in späteren Jahrhunderten dann die Kirche dieses verfügt habe und gesagt habe, diese Bücher, die sollen den Kanon ausmachen. Man nennt das die extrinsische Erklärung. Also es ist von außen gewissermaßen nachträglich übergestülpt worden. Zum Beispiel Adolf von Harnack, ein berühmter Theologe und Historiker, hat gesagt, das sei der größte kreative Akt der Urkirche gewesen, dass sie diese Dokumente mit gleicher Autorität dem Alten Testament hinzugefügt habe. Das sei quasi eine kreative Leistung der Kirche des 4. Jahrhunderts gewesen. Das ist eine typische extrinsische Erklärung. Und wenn das stimmte, dann hätte man den Kanon gewissermaßen nachträglich der Bibel übergestülpt. Man wäre erst nachträglich zur Bibel gewissermaßen gekommen. Den Aposteln selbst wäre an einem Kanon gar nicht gelegen gewesen. Aber zur Zeit von Kaiser Konstantin, der ja ab 324 Alleinherrscher war, sei es politisch auch opportun gewesen, obwohl vom Selbstverständnis des Neuen Testaments her man das gar nicht unbedingt gebraucht hätte. Also man hätte das nicht so festzurren müssen, man hätte diese Schriftensammlung ruhig etwas offener gestalten können. Und Sie merken, damit hängt natürlich die Frage zusammen, wie verbindlich ist das? Und könnte theoretisch morgen jemand kommen und sagen, Leute, ich habe da eine andere interessante Schrift aus dem 1. oder 2. Jahrhundert entdeckt, lasst uns doch mal drüber nachdenken, ob wir das nicht auch noch verbindlich einbeziehen sollten in unsere Lehre. Und jetzt verstehen Sie auch meine Überschrift Zufall oder Notwendigkeit noch besser. War das ein historischer Zufall, dass diese kirchlichen Gremien, die das vermeintlich entschieden haben, so nicht anders besetzt waren, dass sie diese und keine anderen Schriften mit hineingenommen haben? War das vielleicht Willkür, war das menschlich oder politisch mitmotiviert? Was begründet die Autorität? Und wir werden sehen, dass in dieser Diskussion das Hauptproblem für die Christen in der Begründung des Neuen Testamentes besteht. Warum? Das Alte Testament, der alttestamentliche Kanon, war vom Judentum her festgelegt gewesen. Und für uns Christen ist er dadurch autorisiert, werden wir gleich noch sehen, dass Jesus und die Apostel ihn offensichtlich anerkannt haben. Also wenn wir fragen, was gilt als alttestamentlicher Kanon, bekommen wir, sehen wir gleich, die Antwort aus den Händen von Jesus und aus den Händen der Apostel. Das Alte Testament, die haben es natürlich nicht so genannt, der Juden, war die Bibel Jesu. Aber wer autorisiert das Neue Testament? Denn für das Neue Testament haben wir keinen Standpunkt jenseits des Neuen Testaments, von dem wir eine autoritative, verbindliche Information bekommen könnten. Sie merken, das ist die kniffligste und die eigentlich spannende Frage. Und deswegen werden wir uns der Begründung des Kanons vom Neuen Testament her heute besonders annehmen müssen. Aber wir wollen den größeren Zusammenhang natürlich aufzeigen und nähern uns dieser Frage zunächst vom Alten Testament her. Drei Aspekte werden wir entfalten. Im ersten geht es um die Basis des Kanons, nämlich im Alten Testament hat er seine Basis. Im zweiten und entscheidenden Punkt geht es um die Begründung des neutestamentlichen Kanons und im dritten dann um die Bestätigung des Kanons. Die Basis, die Begründung und die Bestätigung. Und wir beginnen mit erstens der Basis des Kanons. Also im Alten Testament gab es dort keine Probleme und keine offenen Fragen. 39 Bücher, in der jüdischen Bibel sind es 24, weil die teilweise anders zusammengeordnet sind, aber es sind die identischen Bücher. Und man redet im Hebräischen nicht vom Alten Testament, weil es da ja auch kein Neues gibt, sondern vom sogenannten Tanach. Und der Begriff Tanach ergibt sich aus den drei Buchstaben T, N und K. T für die Tora, also die fünf Bücher Mose, die Weisung, der Pentateuch. N für die Nevim, das sind die Propheten. Und K für die sogenannten Ketuvim, das sind die Schriften. Ich kann Ihnen das an dieser Grafik zeigen. Also die Struktur der hebräischen Bibel, Sie haben diese drei großen Blöcke, das Gesetz, die Tora, die Propheten, die Nevi'im und die sogenannten Schriften, die Ketubim. Und zum ersten gehören die fünf Bücher Mose. Die Propheten sind dann so aufgeteilt, dass man vordere und spätere Propheten unterscheidet. Zu den vorderen zählen Josua, Richter, Samuel, König, zu den späteren Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die 12 kleinen Propheten. Und dann hat man in einem dritten großen Block die poetischen Bücher, Hiob, Psalm, Sprüche. Dann die sogenannten Rollen, die an den Festtagen gelesen werden, Hohelied, Ruth, Klagelieder, Prediger, Esther und die Geschichtsbücher Daniel, Esra, Nehemia und die beiden Chronikbücher. Diese alle gehören zu den Ketuvim und so sehen Sie, das erste Buch des Alten Testaments bzw. des Tanach ist das erste Buch Mose und das letzte Buch des jüdischen Alten Testaments ist das zweite Chronikbuch. Aber von der Substanz her sind diese Bücher völlig identisch mit den Büchern die wir in unserem Alten Testament haben. Alles auf Hebräisch geschrieben. Eine Ausnahme bilden einige ganz wenige aramäische Abschnitte, das sage ich hier nur der Vollständigkeit halber, aus Daniel 2 bis 7 und auch aus dem Esra-Buch gibt es ein paar wenige aramäische Abschnitte, aber sonst ist das Ganze auf Hebräisch geschrieben. Und wenn Sie sich jetzt die Äußerung Jesu zum Alten Testament ansehen, dann erkennen Sie, dass auch Jesus diese Dreiteilung voraussetzt. Zum Beispiel Lukas 24, 44. Ich werde Ihnen einige dieser Texte vorlesen. Sie finden übrigens die Zusammenstellung dieser schon herauskopierten Bibeltexte auch dann über meine Homepage. Also Lukas 24, 44 zum Beispiel. Jesus sagt Ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen steht. Also man konnte die Ketubim auch mit einem ihrer größten Bücher zusammenfassen, nämlich mit den Psalmen. Sie sehen also, Jesus hat hier diese klassische Dreiteilung Lukas 24, 44. Andere spannende Beobachtung, Lukas 11, ab Vers 50, da redet Jesus davon, eigentlich ab Vers 49, dass die Propheten und Apostel immer wieder verfolgt wurden. Und dann heißt es in Vers 50, damit von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert werde, das seit Grundlegung der Welt vergossen ist, und jetzt kommt's, vom Blut Abels an bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umkam. Vom Blut Abels an, wo ist das Blut Abels geschildert? Im ersten Buch des Alten Testaments. Bis zum Blut des Zacharias, der dort auf die entsprechende Weise umkam, der kommt vor in 2. Chronik 24, also im letzten Buch des Alten Testaments. Also Jesus sagt von Abel und seinem Blut bis zum Blut Zacharias, und Jesus macht deutlich, dass er damit die gesamte alttestamentliche Geschichte umschließt, indem er ein Beispiel aus dem ersten Buch des Tanach bringt und ein Beispiel aus dem letzten Buch. Das ist sehr offenkundig. So, und dann wurde dieses Alte Testament, diese hebräische Bibel, wenn Sie mal eine Vorstellung von dem Umfang haben wollen, das ist hier eine der klassischen Ausgaben, die Hebraica Stuttgartensia. Das wurde dann übersetzt, weil nämlich in der Diaspora viele Juden lebten, die nicht mehr Hebräisch konnten, sondern nur noch Griechisch. Und dann wurde es im 3. Jahrhundert vor Christus ins Griechische übersetzt. Und diese griechische Übersetzung ist die sogenannte Septuaginta. Also, und jetzt wird es spannend, denn bei dieser Übersetzung vom Hebräischen ins Griechische, 3. Jahrhundert vor Christus, rutschten weitere Bücher in diese Septuaginta mit hinein, die in der Hebraica gar nicht vorkommen, die gar nicht dazugehörten, die gar nicht dazu passten. Und das sind die sogenannten Apokryphen. Die kamen also erst durch die Septuaginta, durch diese griechische Übersetzung dazu. Die gehörten nie zum hebräischen Kanon. Sie sind größtenteils auf Griechisch verfasst und nur für wenige gibt es bruchstückhafte hebräische Vorlagen. Aber das ist ja alles hebräisch. Aber die Septuaginta im Wesentlichen griechische Texte. Und so entstanden die sogenannten Apokryphen des Alten Testaments, das Buch Judith, Buch der Weisheit, Buch Tobit, Jesus Sirach, Baruch, zwei Makkabäerbücher, Zusätze zum Buch Esther, Zusätze zum Buch Daniel und das Gebet des Manasse. Nur in Klammern, auch diese PowerPoint-Präsentation können Sie über meine Homepage dann sich herunterladen. Da haben Sie dann auch nochmal diese einzelnen Angaben. Wie gesagt, diese Bücher sind erst im 3. Jahrhundert vor Christus dazugekommen. Aber Luther hat gesagt, die Apokryphen sind nicht Gottes Wort. Sie sind nützlich zu lesen, aber sie gehören nicht zur Bibel dazu. In manchen Übersetzungen haben sie die so eingefügt in die Mitte zwischen Altem und Neuem Testament. Allerdings, und das ist jetzt wichtig, hat 1546 das Trienter Konzil diese Apokryphenbücher kanonisiert. Also 1576 hat die römisch-katholische Kirche gesagt, nee, die gehören doch dazu. die sind gleichwertig zum Alten Testament. Und wenn Sie sich eine katholische Bibel angucken, dann sehen Sie, dass diese apokryphen Bücher gewissermaßen mitten dazwischen geschrieben sind, sodass Sie an einem normalen Inhaltsverzeichnis gar nicht mehr sehen können, was sind die hebräischen ursprünglichen Bücher und was sind die apokryphen. Und fragt man sich, warum hat die römisch-katholische Kirche das gemacht? Nun, es ist so, dass viele der katholischen Sonderlehren sich auf die Apokryphen stützen und durch diese begründet werden. Also zum Beispiel Sündenvergebung durch Almosen, Tobias 12, Vers 9. Oder Fürbitte für Tote, 2. Makkabäer 12, 44. Oder finanzielles Sühnopfer für Tote, nachträglich, 2. Makkabäer 12, 43 folgende. Oder Empfehlung bestimmter magischer Praktiken, Tobias 6, Verse 8 bis 9. Also die römisch-katholische Kirche führt bestimmte ihrer Praktiken ausdrücklich auf diese apokryphen Schriften zurück, die sie eigenmächtig 1546 einfach mal der Bibel dazugeschlagen hat. So viel dazu, dass die Katholiken doch dieselbe Bibel hätten wie die evangelischen. Und daran sehen Sie auch, wie wichtig diese historischen Fragen sind. Nochmal, die Apokryphen gehören nicht dem jüdischen Kanon an. Josephus beispielsweise, der jüdische Historiker, hat das im ersten Jahrhundert nach Christus gesagt und bestätigt. Er schreibt, von Artaxerxes bis in unsere Zeit existiert eine Überlieferung, die aber nicht gleiche Wertschätzung genießt, weil die Folge der Propheten Abriss. Eben mit jenen hebräischen Büchern, die im hebräischen Kanon stehen. Ja, das Neue Testament zitiert, wenn es aus dem Alten Testament zitiert, häufig aus der Septuaginta, aber bei den insgesamt rund 295 Zitaten, die wir im Neuen Testament aus dieser Septuaginta finden, also knapp 300 Zitate, wird immer nur aus den Teilen der hebräischen Bibel zitiert, also niemals aus den Apokryphen. Das ist auch ganz wichtig, ja? Obwohl es fast 300 Zitate aus der Septuaginta im Neuen Testament gibt, handelt es sich bei diesen Zitaten nie auch nur um eine Zeile aus den Apokryphen, sondern immer nur aus den klassischen hebräischen Texten und Büchern. Das ist auch nochmal eine starke Bestätigung dafür, dass das Neue Testament, wenn es vom Gesetz spricht, manchmal kann es den Begriff Gesetz verwenden für das gesamte Alte Testament, oder wenn es von den Schriften des Alten Testamentes spricht, dass das Neue Testament dann immer meint, die hebräische Bibel und nur aus der Septuaginta eben diese ursprünglich hebräischen Schriften zitiert. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Denken Sie an das, was Paulus dem Timotheus schreibt, dessen Mutter und Oma ja aus dem Judentum kamen und die aus den Schriften des Alten Testaments, wie wir im 2. Timotheusbrief sehen, lebten. Und auch der Herr Jesus, wenn er zitiert hat aus dem Alten Testament, also aus diesem Umfang, der mit dem ersten Buch Mose beginnt und mit dem zweiten Chronikbuch endet, der aus diesen drei Teilen des Tanach besteht. Wenn der Herr Jesus sich auf die Schrift berufen hat, hat er sich eben immer auf diesen Kanon berufen. Wir haben schon Lukas 24 gesehen, wir haben diese Bezugnahme auf Abel und Zacharia gehabt, aber wir haben viele andere Textstellen, wo der Herr Jesus das Alte Testament zitiert oder sich darauf beruft, wenn er beispielsweise sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden, Johannes 10, Vers 35, dann meint er damit den Tanach. Oder wenn der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17 bis 19 an dieser Schlüsselstelle der Bergpredigt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis es alles geschehen ist. Da beruft der Herr Jesus sich ausdrücklich auf diese drei großen Blöcke. Oder jene Stelle in Lukas 44, wo er sagt, es muss alles erfüllt werden im Gesetz des Mose, dem Propheten und dem Psalm. Und genauso Paulus. Wenn Paulus in Römer 15, Vers 4 sagt, alles, was zuvor geschrieben ist, wurde zu unserer Belehrung geschrieben, dann meint er diese drei Blöcke. Oder wenn Paulus in Apostelgeschichte 24, Vers 14 sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht, ich glaube an alles, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht, dann verwendet er den Begriff Gesetz und Propheten wiederum als Zusammenfassung für den gesamten Tanach. Das ist eindeutig. Also, und damit haben wir eine ganz klare Situation im Hinblick auf den alttestamentlichen Kanon. Es ist der klassische jüdische Kanon, der zur Zeit des Neuen Testaments völlig etabliert war und der auch in dieser Weise eindeutig von Jesus und den Aposteln anerkannt und bestätigt wurde. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und fragen, wie kommen wir nun zur Begründung des neutestamentlichen Kanons? Wie ist dieser neutestamentliche Kanon eigentlich entstanden? Womit konnte man rechnen? Zunächst mal, 2a, lässt das Alte Testament eine schriftliche Fortführung der Offenbarung erwarten. Das ist ganz klar. Bereits vom Alten Testament her legt sich die Erwartung nahe, dass der neue Bund wie der alte durch eine weitere schriftliche Offenbarung besiegelt wird. Überlegen Sie mal, das Alte Testament präsentiert sich uns ja selbst als unabgeschlossen, als ein Buch mit einem offenen Ende. Wir warten auf den Messias. Die Verheißung ist noch nicht erfüllt. Das Alte Testament selbst versteht sich als unabgeschlossen. Denken Sie an diese Zusage etwa in 5. Mose 18, Vers 18, wo Gott sagt, ich will Ihnen einen Propheten, wie du es bist, also Mose, aus der Mitte Ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu Ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Also da werden wieder Worte sein, die Gott einem Kommenden in den Mund legt, die dieser gebieten soll und mit denen die Offenbarung fortgeführt wird. Oder denken Sie an Jesaja 61 von Vers 1 an, wo angekündigt wird, dass der Messias kommen wird. Und was wird dem verheißen? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Und das angenehme Jahr des Herrn. Es wird wieder eine Botschaft geben, die verkündet werden soll über den alten Bund hinaus. Also, das Alte Testament lässt eine weitere schriftliche Offenbarung erwarten. B. Jesus bereitet dann seine Apostel darauf vor, Gottes Offenbarung festzuhalten. Machen Sie sich das bitte klar. Plötzlich ist ja Gott selbst wieder in der Welt. Diese 400 Jahre Schweigen zwischen Malachi und dem Kommen des Messias. Und plötzlich ist Gott wieder da. Und denken Sie an den Anfang von Hebräer. Nachdem Gott auf vielerlei Weise gesprochen hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt geredet, da wird wieder gesprochen, durch den Sohn. Das heißt, Gott redet weiter. Und dieser Sohn bereitet dann seinen Apostel darauf vor, Gottes Offenbarung festzuhalten. Und jetzt gehen Sie einen weiteren Schritt und machen Sie sich klar, dass Jesus ja immer klar den Anspruch erhebt, dass seine Autorität die Autorität des Alten Testamentes noch übertrifft. Jesus hat jedes Wort des Alten Testaments bestätigt. Er hat jedes Wort des Alten Testaments als irrtumsloses Wort Gottes beglaubigt und bekräftigt. Matthäus 5, 17 bis 19 zum Beispiel. Und zugleich hat der Herr Jesus gesagt, aber jetzt, wo ich gekommen bin, wo die Zeit des Messias anbricht, gilt meine letztgültige Auslegung des Alten Testaments, gilt meine Zuordnung, was vom Alten Testament noch gilt, was vom Alten Testament nicht mehr gilt. Verstehen Sie, wenn jemand sagt, vom Alten Testament gelten etwa die Opfer nicht mehr, dann ist das ja keine Kritik. Dann sagt man damit ja nicht, die waren falsch. Nein, der Herr Jesus hat gesagt, damals, bevor ich kam, waren sie richtig. Aber jetzt, wo ich gekommen bin, sind sie obsolet, sind sie überflüssig, weil das endgültige Opfer Gottes in mir gekommen ist. Ich mache das immer gerne klar, damit, dass ich meinen Kindern, als sie kleiner waren, verboten habe, selbstständig mit der Straßenbahn in die Innenstadt zu fahren. Also mit 3 Jahren oder so wäre leicht Überforderung gewesen. Ja? Inzwischen dürfen die das. Aber die Tatsache, dass es jetzt nicht mehr gilt, heißt nicht, dass es damals falsch war. Und genauso ist es hier, Jesus mit seiner das Alte Testament überragenden endgültigen Autorität darf sagen, was noch gilt und was nicht mehr gilt. Wir empfangen das Alte Testament aus den Händen Jesu. Und jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Das ist das griechische Neue Testament. Da sehen Sie mal den Unterschied, was die Menge angeht. Nun muss man sagen, das Hebräische ist auch dicker und größer geschrieben als das Griechische hier. Aber wir bekommen dieses dicke hebräische Buch letztgültig interpretiert und gedeutet durch dieses schmalere griechische Buch. So verhält sich das. Und deswegen ist es wichtig, dass wir beides studieren, weil der Herr Jesus ja auch gesagt hat, dass wir beides brauchen, um auch ihn besser zu verstehen, weil ja auch im Alten Testament uns schon viel über Jesus gesagt wird. Aber erinnern Sie sich an die sogenannten Antithesen der Bergpredigt. Zum Beispiel Matthäus 5, Vers 38, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das kritisiert er an dieser Stelle überhaupt nicht. Aber jetzt, wo er da ist, gilt, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen und so weiter. Verstehen Sie? Jesus hat diese berühmten Antithesen formuliert. Das war für einen konservativen Juden eine unzumutbare Provokation. Weil nämlich der Herr Jesus das wirklich gesagt hat. Jawohl, das Alte Testament ist hundertprozentig irrtumsloses Wort Gottes, aber jetzt gilt meine endgültige Autorität und ich aber sage euch, weil ich der Sohn Gottes bin. So hängt das zusammen. Und natürlich bereitet Jesus dann seine Apostel darauf vor, Gottes Offenbarung festzuhalten. Denken Sie an diesen Satz, Matthäus 24, Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt der Herr Jesus. Und dann kündigt er den Abschluss der Offenbarung durch die Apostel an. Etwa in Johannes 14, ab Vers 25. Und wie gesagt, Sie finden alle diese Texte dann auch schon ausgedruckt gewissermaßen auf diesem Begleitpapier. Dies habe ich zu euch gesprochen, Johannes 14, 25, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und ganz ähnlich Johannes 16, ab Vers 12. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, wir können es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was Künftiges wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Herr Jesus bereitet also die Jünger ausdrücklich darauf vor, dass sie die Offenbarung zum Abschluss bringen. Er beruft die Apostel, er rüstet sie aus, er bildet sie aus und er sendet den Heiligen Geist, der sie in alle Wahrheit leiten und zum endgültigen Abschluss der Offenbarung führen wird. Und so entsteht das Neue Testament. Und die Apostel begreifen das. Und sie nehmen das an, obwohl es sie eigentlich überfordert. Und das führt uns zum dritten Unterpunkt, 2c. Die Apostel stellen ihre eigenen Schriften auf eine Stufe mit den Schriften des Alten Testaments. Und machen Sie sich bitte klar, was das für einen Juden bedeutet. Dass ein Fischereiunternehmer wie Petrus jetzt seine Schrift auf eine Stufe mit dem Heiligen Buch stellt. Das ist, machen wir uns immer nicht klar, was das eigentlich für die Apostel bedeutete. Die Apostel gehen jetzt heran an diese Aufgabe, zu der Jesus sie mit dem Heiligen Geist anleitet, in dem Bewusstsein, wir verfassen Heilige Schrift. Überlegen Sie mal. Und auch dazu gibt es wieder viele Belege, wir müssen uns auf ein paar beschränken. 1. Thessalonicher 2, Vers 13 schreibt Paulus, darum danken wir Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Wir bringen euch Gottes Wort, sagt Paulus. Und er wird nicht rot dabei. Oder 2. Petrus 3, Vers 2, hören Sie mal. Da sagt Petrus, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Ihr sollt an das denken, was euch die Propheten gesagt haben, Gottes Wort, und ihr sollt in gleicher Weise an das denken, was der Herr euch durch uns Apostel mitgeteilt hat. Das ist unglaublich. Oder Epheser 2, Vers 20, da sagt Paulus, ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und hier meint er mit Apostel und Propheten die Propheten des Neuen Testaments, die es zu dem Zeitpunkt noch gab. Und jetzt vergleichen Sie das mal mit Lukas 24, Vers 27. Da heißt es, und der Jesus begann bei Mose und allen Propheten, das sind die alttestamentlichen Propheten, und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht, also auf Jesus. Jesus spricht von Mose und allen Propheten und Paulus spricht in Epheser 2,20 von den Aposteln und den Propheten. Wieder auf einer Autoritätsebene. Nächstes Beispiel, 1. Korinther 2, Vers 13. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind. Göttliche Worte, nicht menschliche Worte. Oder Galater 1. Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Und dann Vers 12, Galater 1, Vers 12. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen und gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Oder nächstes Beispiel. Matthäus 1, Vers 1. Wie beginnt Matthäus? Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Wie beginnt 1. Mose 5? Dies ist das Geschlecht der Geschichte von Adam. Das ist total analog formuliert. Matthäus 1, Vers 1 schließt sich fast wörtlich an 1. Mose 5, Vers 1. Und so könnte man noch viele weitere Beispiele hier bringen, die zeigen, die Apostel als Juden stellen ihre eigenen Schriften auf eine Stufe mit den Schriften des alttestamentlichen Kanons. Oder denken Sie an den Anfang des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und Gott schuf durch das Wort. Und wie beginnt das Alte Testament? Im Anfang war das Wort. Also das ist eine ganz explizite Entsprechung, die Johannes da vornimmt, zwischen dem Beginn des ersten Kapitels des Alten Testaments mit dem Beginn des ersten Kapitels seines Evangeliums. Offenkundig. Jetzt kommen wir zum vierten Unterpunkt. Die Apostel bringen die Offenbarung bewusst zum Abschluss. Das ist auch interessant. Die Apostel verstehen die alten und neuen Schriften als eine einheitliche Offenbarung, die Jesus als ihre Mitte hat. Das Alte Testament läuft auf Jesus zu und das Neue Testament kommt von Jesus her. Und sie treffen sich gewissermaßen in der Mitte bei Jesus. Die Septuaginta können wir mal zur Seite legen jetzt. Eine Einheit. Und während der Apostelzeit drängt diese Gesamtoffenbarung ihrer Vollendung, ihrer Letztgestalt entgegen. Und das heißt, die Apostel sagen nicht nur, wir verfassen Schrift, sondern die Apostel sagen auch, wir bringen die Schrift zum Abschluss. Und deswegen finden Sie immer zum Beispiel in den Pastoralbriefen so Formulierungen, die deutlich machen, die Lehre, die Wahrheit. Und gemeint ist damit, also zum Beispiel 1. Timotheus 1, 10, 4, 6, 2. Timotheus 2, 15, Titus 1, 9 und andere, die vollständig abgeschlossene, euch jetzt in Gottes Wort vorgelegte Gesamtwahrheit des christlichen Glaubens. Da gibt es verschiedene Begriffe dafür. Die Lehre, die apostolische Überlieferung, die Wahrheit. Oder denken Sie an diese klassische Formulierung im Judasbrief, wo Judas schreibt im dritten Vers, da gibt es ja nur ein Kapitel, deswegen gibt es auch immer nur Verse. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt es ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Ein für alle Mal. Ihr braucht jetzt nicht mehr auf weitere Offenbarungen zu warten. Ihr braucht jetzt nicht mehr davon auszugehen, dass noch irgendwelche neuen von Gott direkt offenbarten Erkenntnisse kommen werden oder neue Propheten auftreten. Das ist auch eine ganz wichtige biblische Lehre im Zusammenhang in der Auseinandersetzung etwa mit gewissen Kreisen der charismatischen Bewegung, die behaupten, es gäbe noch gewissermaßen Prophetien, die neue Inhalte präsentieren. Und da hinein passt auch das berühmte Wort aus dem letzten Kapitel unseres Neuen Testaments, Offenbarung 22. Das bezieht sich zunächst auf dieses Einzelbuch der Offenbarung. Es gilt aber auch für die gesamte Bibel, wo Jesus sagt, für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm Plagen hinzufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben sind. Also, ein für alle Mal, nichts mehr ändern. Nichts wegnehmen, nichts hinzufügen. Es ist abgeschlossen. Letzter Unterpunkt. Bereits, und das ist sehr spannend, bereits innerhalb des Neuen Testamentes gibt es Hinweise auf bestehende Schriftsammlungen. Also schon im Neuen Testament sind erste Zusammenstellungen des neuen Kanons mit Händen zu greifen. Ich will Ihnen das an zwei Stellen zeigen. Und zwar einmal 2. Petrus 3. Da schreibt Petrus ab Vers 15. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, sowie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. 2. Petrus 3, Vers 15 und 16. Schriften, die Schrift Hägraphä ist ein feststehender Begriff, ein Terminus technicus für heilige Schrift. Und jetzt sagt Petrus, also unser Bruder Paulus, ist ja manchmal ein bisschen kompliziert, ein bisschen schwer zu verstehen, aber er wird verdreht von den Unwissenden, so wie sie auch die anderen Schriften verdrehen. Das heißt, sie verdrehen seine Schrift, so wie sie die auch die anderen Schriften verdrehen. Und damit gesteht Petrus dem Paulus zu, dass Schriften von ihm, die im Umlauf sind, Schriften sind. Petrus sagt hier, Paulus schreibt heilige Schrift. Und die Unwissenden verdrehen seine Schriften, genauso wie sie auch die anderen Schriften verdrehen. Das ist ein ganz starker Befund, dass Petrus, dass es offensichtlich schon eine gewisse Gruppe von Paulus-Schriften gab zu dem Zeitpunkt, die umliefen und die von Petrus hier ausdrücklich als heilige Schriften charakterisiert und qualifiziert und autorisiert werden. Und ein zweites Beispiel noch, das ist auch sehr, sehr sprechend, nämlich 1. Timotheus 5, Vers 18. 1. Timotheus 5, Vers 18, da sagt Paulus, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten, denn die Schrift sagt. Also denn die Heilige Schrift sagt. Und dann kommt zunächst ein Zitat aus dem Alten Testament, 5. Mose 25, Vers 4, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und dann kommt ein Zitat, das wir bei Lukas 10, Vers 7 finden, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und alles steht unter der gemeinsamen Überschrift, von der, die Paulus hier formuliert, und er sagt, die Schrift sagt. Und dann kommt unter der Vorgabe die Schrift, ein Zitat aus dem Alten Testament und ein Zitat, das wir in Lukas 10, Vers 7 wiederfinden. Wir haben also einen ganz eindeutigen Befund, nämlich, dass wir schon innerhalb des Neuen Testaments das Heranwachsen einer schriftlichen, heiligen Schrift feststellen können, die über das Alte Testament hinausgeht und zugleich mit dem Alten Testament inhaltlich im Einklang ist. Lassen Sie uns das nochmal zusammenfassen und dann kommen wir zum letzten Punkt. Das Alte Testament lässt eine weitere schriftliche Offenbarung erwarten. B. Jesus bereitet seine Apostel darauf vor, Gottes Offenbarung festzuhalten. C. Die Apostel stellen ihre eigenen Schriften auf eine Stufe mit den Schriften des Alten Testaments. D. Die Apostel bringen die Offenbarung bewusst zum Abschluss. Und E. Bereits innerhalb des Neuen Testaments gibt es Hinweise auf bestehende Schriftsammlungen. Also Sammlungen, Textsammlungen, die eindeutig auch von ihnen schon als heilige Schrift qualifiziert und anerkannt werden. Und damit haben wir das entscheidende Ergebnis, nämlich, dass die Entstehung des Kanons nicht extrinsisch zu verstehen ist, sondern intrinsisch. Der Kanon ist nicht zu einem späteren Zeitpunkt gewissermaßen übergestülpt worden, sondern der Kanon ist zwingend organisch aus dem Handeln und Lehren Jesu und dem Wirken der Apostel herausgewachsen, von innen her. Und jetzt fragen wir uns in einem letzten Schritt, wie verhalten sich dazu die Zeugnisse der ersten Zeit nach dem ersten Jahrhundert? Also wie reagieren jene darauf, die dann als nächste Generation die Verantwortung übernehmen? Und dort, und das ist unser drittes und letztes Kapitel, stellen wir fest, eine Bestätigung des Kanons. Eine Bestätigung des Kanons, und einige dieser Zitate finden Sie dann auch auf Ihrem Paper. Lassen Sie uns das noch kurz anschauen miteinander. Also Bestätigung erfolgt durch die alte Kirche. Und wenn wir von der alten Kirche sprechen, meinen wir nicht das Durchschnittsalter der Gemeindeversammlung, sondern von der frühen Kirche nach dem Neuen Testament. Das ist in kirchengeschichtlicher Diktion die alte Kirche. Und da sehen wir zunächst, dass die alte Kirche eine ganz klare Trennlinie zwischen sich und den Aposteln zieht. Zum Beispiel Ignatius, der etwa um 115 nach Christus schreibt. Er sagt: Ich möchte keine Befehle geben wie Petrus und Paulus. Sie waren Apostel. Zitat Ende. Das heißt, sie waren Apostel, wir nicht. Ganz eindeutig, Trennlinie. Das ist eine klare Grenze. Wir können keine Befehle geben, wie die Apostel sie gegeben haben. Wir haben nicht diese Autorität. Wir müssen das weitergeben, was die Apostel gelehrt haben. Denn wir können nicht mehr gleichwertig Heilige Schrift lehren, wie sie uns Heilige Schrift offenbart haben. Anderes Beispiel, um 100 nach Christus, Clemens von Rom. Und Clemens sagt, nehmt zum Beispiel die Epistel des gesegneten Paulus. Der Apostel empfing das Evangelium für uns vom Herrn Jesus Christus. Und Jesus, der Christus, wiederum war direkt gesandt von Gott, nämlich Gott dem Vater. Christus ist deshalb direkt von Gott und die Apostel sind direkt von Christus, dem größten, völlig gerechten und vollkommenen Eckstein der Kirche. Also, hier ist die Autorität ganz klar abgegrenzt. Christus kommt von Gott, die Apostel sind direkt gelehrt von Christus. Schon die frühesten Kirchenväter akzeptieren also die Schriften als göttliches Gegenüber und gestehen ihnen einen krassen Autoritätsvorsprung zu. Ganz Ähnliches finden wir bei Ignatius oder Polycarp. Die sind auch um 115 nach Christus davon ausgegangen. Interessant, dass es schon eine Sammlung paulinischer Briefe gibt. Finden wir ja auch bei Petrus in diesem Hinweis schon, in 2. Petrus 3, also noch im 1. Jahrhundert. Justin der Märtyrer um 150 formuliert so, Zitat, denn die Apostel, in denen von ihnen zusammengestellten Erinnerungen, die man Evangelien nennt, haben uns überliefert, was ihnen selbst anvertraut worden war. Also Justin spricht um 150 rum von einem Bestand an Evangelien, der getragen ist von der Autorität der Apostel. Oder Irenäus, das Zitat finden Sie auch auf Ihrem Paper, der schreibt, so circa 180 ist das wahrscheinlich geschrieben von ihm, den Plan des Heils haben wir von niemand anderem gelernt als von den Aposteln, von denen aus das Evangelium zu uns gekommen ist, welches sie zu einer Zeit öffentlich verkündigt haben und in einer späteren Periode durch den Willen Gottes uns in Schriften überliefert, welche das Fundament und die Säule unseres Glaubens sind. Zitat Ende, Irenäus 180. Er sagt, die Schriften der Apostel sind das Fundament und die Säule unseres Glaubens. Und deshalb wurden die Propheten und die Schriften der Apostel auch in den Versammlungen der Christen gelesen. Und wenn sich so eine Schrift durchgesetzt hatte, wurde sie in den Gottesdiensten gelesen, als Wort Gottes gelesen. Und jetzt machen wir uns nochmal klar, welche Kriterien haben denn die Kirchenväter angelegt? Was sagen sie denn immer wieder? Sie waren Apostel. Also das ist das Kriterium A, das Kriterium der Apostolizität. Entweder die Apostel selbst oder Leute, die in enger Bindung an ihr apostolisches Umfeld geschrieben haben. Denken Sie an unseren Markus. Markus ganz eng angebunden an Petrus. Lukas ganz eng angebunden an Paulus. Und so können Sie jeden Brief, die beiden Halbbrüder Jesu haben auch mitgeschrieben, der Judasbrief etwa, unmittelbar angeschlossen als Halbbruder an den Herrn. Also es waren Leute, die allesamt entweder direkt Apostel selbst gewesen sind oder in unmittelbarer Zusammenarbeit mit den Aposteln gewirkt haben. Das war also ein ganz entscheidendes Kriterium, das Kriterium der Apostolizität. Und dann gibt es ein zweites Kriterium, ich nenne das Kriterium Z, also A wie von A bis Z, A Apostolizität und Z Zuverlässigkeit. Das heißt, die Schriften mussten historisch und dogmatisch zuverlässig sein. Sie mussten übereinstimmen mit dem, was die anderen apostolischen Schriften ihrerseits auch lehrten. Und von dort her ergab sich immer mehr so etwas wie eine apostolische Gesamtlehre. Und deswegen wurden auch heretische Schriften zu keinem Zeitpunkt aufgenommen, selbst wenn sie den Namen eines Apostels trugen, weil auch manche heretischen Schriften unterwegs waren, da hatte jemand mal den Namen eines Apostels drangeklebt. Und dann haben die Kirchenväter gesagt, nee, sorry Leute, das kann nicht von einem Apostel kommen, denn das ist nicht orthodox, das entspricht nicht der wahren apostolischen Lehre. Das ist nicht zuverlässig und deswegen kann es auch nicht wirklich apostolisch sein. Und deswegen war man sehr sicher, etwa im Ausschalten solcher gnostischen Evangelien. Es gab zum Beispiel ein Evangelium des Thomas, es gab die Evangelien Petri, es gab dieses Evangelium des Philippus, es gab einige Apokalypsen, die kamen alle nicht rein, die hatten keine Chance. Die setzten sich nicht durch. Es war klar, dass sie weder dem Kriterium A noch dem Kriterium Z, weder der Apostolizität noch der Zuverlässigkeit genügten. Dann gab es auf den ersten Blick orthodoxe Schriften, also eigentlich rechtlehrende Schriften, zum Beispiel die Didache oder auch den Hirt des Hermas. Die waren nicht heterodox, also sie haben nichts Falsches gelehrt, aber sie haben nie apostolische Autorität erlangt, weil sie nicht direkt mit einem Apostel in Verbindung gebracht werden konnten. Also diese beiden Kriterien offensichtlich waren es. Justin, der Märtyrer, schreibt um 150, Zitat, denn die Apostel, in denen von ihnen zusammengestellten Erinnerungen, die man Evangelien nennt, haben uns überliefert, was ihnen selbst anvertraut war. Und dann sehen wir neben dieser Trennlinie zu den Aposteln im Verhalten der alten Kirche noch ein zweites. Die Akzeptanz der apostolischen Schriften. Sie sagen, jawohl, wir wollen das jetzt auch dokumentieren. Und es dokumentierte sich auch darin, dass die dann teilweise schon in Kombination in den Gemeinden unterwegs waren. Also kurz nach 100 etwa bildet sich der Kanon der vier Evangelien schon heraus. Ignatius erwähnt einmal das Evangelium als Schriftstück. Er spricht von dem Evangelium und er meint dabei offensichtlich den Viererkanon schon. Hochinteressant. Theodor Zahn ist einer der Gelehrten des frühen 20. Jahrhunderts, ein bibeltreuer Neutestamentler, der sich auch ganz stark mit dieser Grenze zwischen Neuem Testament und der alten Kirche befasst hat. Und Theodor Zahn hat ein Standardwerk über die Geschichte des Kanons geschrieben und er hat darin folgendes Ergebnis festgehalten. Ich zitiere Theodor Zahn, Sie haben das auch auf Ihrem Zettel, es darf als sicher gelten, dass um die Jahre 80 bis 110 sowohl dieses vierfaltige Evangelium als auch der Korpus der 13 Briefe des Paulus entstanden und in den gottesdienstlichen Gebrauch der heidenchristlichen Gemeinden auf der ganzen Linie von Antiochien bis Rom eingeführt worden sind. Also er sagt, zwischen 80 und 110 waren schon sämtliche 13 Paulusbriefe und die vier Evangelien in allen Gemeinden eingeführt. Daraus wurde gelesen, darüber wurde gepredigt. Das ist ein Faktum. Und Irenäus schreibt das mal so schön um 180. Denn es versteht sich, dass es weder mehr noch weniger als diese vier Evangelien geben kann, da es nämlich in der Welt, in der wir uns befinden, vier Gegenden und vier Hauptwindrichtungen gibt und die Kirche über die ganze Erde ausgestreut ist. Also diese Begründung ist natürlich theologisch nicht haltbar. Es kann nur vier Evangelien geben, weil es vier Himmelsrichtungen gibt gewissermaßen. Aber es kommt uns nicht auf die Begründung des Irenäus an, sondern auf seine Feststellung, dass es vier Evangelien gibt, die in Gültigkeit sind. Die Sache blieb trotzdem umkämpft. Warum? Dann tritt Markion auf den Plan. Markion, ein Ketzer. Und um 144 schneidet Markion in den Korpus der Schriften hinein. Das ist nicht meine Formulierung, sondern das ist eine Formulierung der Kirchenväter. Sie sagen, Markion schneidet 144 in den Korpus der Schriften hinein. Das kann er nur, wenn es diesen Korpus der Schriften gibt. Markion war ein reicher Kaufmann, der war aus der römischen Gemeinde rausgeflogen und hatte dann eine eigene Kirche gegründet und hat dieser eigenen Kirche einen eigenen Kanon gegeben, den er von allen judaistischen Zusätzen reinigen wollte. Also Markion ist schon so eine Art theologischer Antisemitismus. Er wollte nur 10 Paulusbriefe zulassen und Lukas. Und das alles wollte er von judaistischen Zusätzen reinigen. Er wollte den Schöpfergott und den Erlösergott voneinander trennen. Das ist typisch gnostisch. Also er sagt, der Schöpfergott, das ist immer alles, was mit Schöpfung und Gegenständlichem zu tun hat, ist schon fragwürdig. Das ist so ein Untergott, ein minderer Gott. Wir lassen nur den Erlösergott. Also ein krasser Irrlehrer. Und die Apostel, beziehungsweise die Kirchenväter, die bibeltreuen Kirchenväter sagen, er schneidet in den Korpus der Schriften hinein. Und Theodor Zahn schreibt, schon geraume Zeit vor 140 im ganzen Umkreis der Kirche gab es die Sammlung der vier Evangelien, die 13 Paulusbriefe, wurden sie neben den Schriften des Alten Testaments gelesen und es zeigt sich, dass noch mehrere andere Schriften wie Offenbarung, Apostelgeschichte, in einigen Teilen der Kirche wohl auch Hebräer, 1. Petrus, Jakobus und Briefe des Johannes der gleichen Ehre gewürdigt wurden. Und dann finden wir Ende des 2. Jahrhunderts auch ein hochinteressantes Dokument, das diese Entwicklung bestätigt, und das ist der sogenannte Canon Muratori. Der Canon Muratori, der muratorische Kanon, circa 180 nach Christus. Der heißt so, weil er im 18. Jahrhundert von einem Forscher namens Muratori veröffentlicht wurde. Und dieser Kanon um 180 schon, was enthält der? Seltsamerweise fehlen der Matthäus und Markus, die sind auf dem Fragment nicht enthalten, vielleicht irgendwie abgebrochen, vielleicht hatte irgendjemand sich die unter den Nagel gerissen, könnte man heute viel Geld damit verdienen. Dann geht es los mit Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, 9 Paulusbriefe an die Gemeinden, 4 Paulusbriefe an Einzelpersonen, klar, Timotheus, 2 Titus und Philemon, dann Judas, 1. und 2. Johannes, Offenbarung, 1. und 2. Petrus. In diesem sogenannten muratorischen Fragment fehlt nur noch Matthäus und Markus, der 3. Johannesbrief und der Hebräerbrief. Und sonst alles tutti completi. Ja, ist interessant. Dort ist schon ein neutestamentlicher Kanon da, der quasi fast haarklein unserem entspricht. Bei Offenbarung und Petrus gilt noch, manche weigern sich, das lesen zu lassen. Hat sich also noch nicht in allen Gemeinden durchgesetzt, aber später kam das dann. Der Hirt des Hermas wird als lesenswert bezeichnet, aber nicht zu den Schriften gerechnet. Wurde nie zu den Schriften gerechnet. Und wir können festhalten, um 200 vor Christus steht der neutestamentliche Kanon quasi unbestritten fest. Beim Hebräerbrief können Sie sich vorstellen, war die Verfasserfrage ungeklärt. Einige bis heute halten den Hebräerbrief für einen Paulusbrief. Das ist eine gewagte These, aber zumindest gab es da eine enge Übereinstimmung mit Paulus und mit dem Umfeld des Paulus, weil es im Hebräerbrief auch später eine Berufung auf Timotheus gibt. Also immerhin gehört der Hebräerbrief ganz eng zum paulinischen sozusagen Lehrzusammenhang dazu. Und dann kommen wir zum Ergebnis. Das Ergebnis der Kirchengeschichte, wenn man es so festhalten will, lautet, der Kanon hat sich selber durchgesetzt. Er drang heraus aus der apostolischen Zeit. Er eroberte gewissermaßen Schritt für Schritt die Gemeinden. Und hochinteressant ist Eusebius. Sie müssen wissen, Eusebius war der große Kirchenhistoriker der ersten Jahrhunderte. Und Eusebius hat eine 10-bändige Kirchengeschichte veröffentlicht, die bis ca. 330 erschienen ist. Und bei Eusebius finden wir folgenden Befund. Eusebius erwähnt sämtliche neutestamentliche Bücher, also innerhalb dieser beiden blauen Kreise, sämtliche neutestamentlichen Bücher, die wir kennen, als allgemein anerkannt. Es gibt diejenigen, die total zweifelsfrei als kanonisch gelten. 4 Evangelien, Apostelgeschichte hier, 14 Briefe des Paulus, da hat einer mal den Hebräerbrief dazugerechnet. 1. Johannes, 1. Petrus, Offenbarung. Dann gibt es von Zeit zu Zeit, der eine oder andere berichtet nochmal von einer kleinen Diskussion über Jakobus, Judas, 2. Petrus, 2. und 3. Johannes. Aber das Gesamturteil ist, sie gehören dazu und sind von einer breiten Mehrheit anerkannt. Ganz klar davon unterschieden sind bestimmte apokryphe Schriften wie Paulus-Akten, Barnabas-Evangelium oder auch Hirt des Hermas, die Didache oder die sogenannte Offenbarung des Petrus. Die Sache ist durch. Und was die Konzilien dann beschließen, also 367, der berühmte Osterbrief des Athanasius, da werden die 27 Bücher, die auch wir haben, für das ägyptische Gebiet festgelegt. Und dann folgen 382, haben wir hier nicht die Provinzsynoden von Rom. Und schließlich 393, das Konzil von Hippo, das die 27 Bücher nochmal festschreibt für Nordafrika und schließlich das Konzil von Karthago 4 Jahre später, das ebenfalls unsere 27 Bücher bestätigt. So, aber was hier in diesen Konzilsbeschlüssen, was hier in diesen Konzilsbeschlüssen nochmal festgeklopft wird, das ist nicht eine Neufestlegung, sondern das ist einfach nochmal ein Nachvollziehen und Bestätigen dessen, was sich schon längst in der Gemeinde Jesu Christi durchgesetzt hat. Und deswegen können wir sehen und als Ergebnis festhalten, der Prozess der Kanonwerdung ist kein Rätsel, sondern er ist historisch ganz eindeutig nachvollziehbar. Auf der ersten Stufe entstehen Bücher mit göttlicher Autorität in unmittelbarer Bindung an Christus und die Apostel. Auf einer zweiten Stufe werden diese Bücher von den Christen als solche erkannt, anerkannt und gebraucht und verbreiten sich in den Gemeinden. Und so entsteht dann auf einer dritten Stufe die Akzeptanz für einen Kanon, der schließlich hier auf dieser vierten Stufe nur noch mal quasi nachträglich bestätigt und unterstrichen wird. Ich möchte 3 Zitate noch bringen von Neutestamentlern und Leuten, die sich sehr intensiv mit dieser frühen Geschichte der Kirche auseinandergesetzt haben. Der eine ist Gerhard Meyer, er formuliert das so, und Sie haben das Zitat auch auf Ihrem Paper. Diese Entscheidungen, und damit meint er die Entscheidungen dieser Konzilien in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, sind ihrem Charakter nach eine Anerkennung dessen, was in der Kirche schon gilt und keineswegs Neuschöpfungen des Kanons. Zitat Ende. Also, das war nur noch mal ein deklaratorischer Akt gewissermaßen. Man hat es erklärt. Aber es war kein dezisiver Akt. Also man hat da nichts entschieden. Man hat sich nicht hingesetzt und gesagt, ja, welche Schriften nehmen wir denn mal dazu und welche lassen wir doch lieber draußen. Sondern man hat einfach noch mal bekräftigt, was sich durchgesetzt hatte. Kurt Arland schreibt es ganz ähnlich. Kurt Arland schreibt, die verfasste Kirche als solche, und damit meint er die wahre Kirche Jesu Christi, hat den Kanon nicht geschaffen. Sie hat lediglich den geschaffenen Kanon anerkannt. Zitat Ende. Und Arland ist auch ein völlig unverdächtiger Zeuge, weil er wahrlich nicht als bibeltreuer Exeget gelten kann. Also, Arland sagt, die verfasste Kirche hat den Kanon nicht geschaffen. Sie hat lediglich den geschaffenen Kanon anerkannt. Und man könnte daraus folgernd sagen, nicht die Kirche hat den Kanon geschaffen, sondern der Kanon hat die Kirche geschaffen. Der Kanon hat die Kirche gebaut. Und ein letztes Zitat von F.F. Bruce, der schreibt, die neutestamentlichen Bücher sind nicht deshalb zur Autorität für die Kirche geworden, weil sie formal einem kanonischen Buch eingegliedert waren. Im Gegenteil. Die Kirche nahm sie in den Kanon auf, weil sie bereits sie als göttlich inspiriert ansahen, weil sie den ihnen innewohnenden Wert erkannt hatte und weil sie ihre bereits bestehende apostolische Autorität respektierte. Nochmal, durch die Kanonisierung wird einem Buch also nicht erst Autorität verliehen, sondern nur festgestellt, dass dieses Buch, dass diese 27 Bücher diese Autorität bereits haben. Ich komme zum Schluss. Der Kanon ist, wie man an diesem historischen Prozess eindeutig zeigen kann, das Produkt desselben Heiligen Geistes, der auch die einzelnen Schriften inspiriert hat. Und das ist auch logisch, dass derselbe Gott, der dafür gesorgt hat, dass seine Schriften irrtumslos verfasst wurden und dass gewacht wurde über diesen Manuskriptweitergabeprozess, von dem wir am Sonntag gesprochen hatten. Derselbe Gott hat auch dafür gesorgt, dass nur jene Schriften in seine Offenbarung hineinkamen, die mit seiner Absicht übereinstimmten und die seine Wahrheit auch wirklich offenbarten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese innere Bezeugung des Kanons, dieses intrinsische, auf den Kanon zudrängend, unmittelbar aus den apostolischen Schriften heraus so deutlich zeigen konnten. Der Kanon fiel nicht plötzlich vom Himmel und war dann einfach da, nach dem Motto, jetzt ist er mal da, sondern bei der Kanonwerdung handelt es sich um einen von Gott gelenkten Prozess, indem er Menschen daran beteiligte, erstmal die richtigen Bücher auf die richtige Weise zu schreiben, Inspiration, alle Schrift ist von Gott eingegeben, und dann diese Menschen auch befähigte zu erkennen, dass das seine ureigenen Bücher sind, die seinen Stempel tragen. Und so wurde der Kanon der Bibel angekündigt vorbereitet und dann Schritt für Schritt durchgesetzt von Gott selbst. Und darum können wir mit Gewissheit wissen, das, was wir hier in den Händen halten, das sind wirklich Gottes Bücher. Das sind die 66 Bücher, die Gott hier drin haben wollte. Für das Alte Testament ist es nachdrücklichst bestätigt durch den Herrn Jesus und die Apostel. Und für das Neue Testament hat Gott uns diesen Prozess erkennen lassen und nachvollziehen lassen, dass schon von den Aposteln her alles auf den Weg gebracht wurde und Jesus ihnen das angekündigt hatte, sie darauf vorbereitet hatte und dann auch über ihnen gewacht hat. Ich fasse nochmal zusammen: die Basis des Kanons, die Begründung des Kanons und letztlich die Bestätigung des Kanons. Es steht alles unter der einen Kontrolle des lebendigen Gottes. Und es waren letztlich diese Leute, denen wir den Kanon verdanken. Und die Kirchenväter, die alten Kirchenväter, die waren demütig genug und ehrlich genug, diese klare Grenze zu erkennen, die zwischen ihnen und den Aposteln und deren unmittelbarem Umfeld bestand. Und zusätzlich zu den Männern, die da an diesem Tisch saßen, kam dann noch Markus dazu und Lukas dazu, Paulus kam dazu, der Schreiber des Hebräerbriefes kam dazu. Also es war dann das unmittelbare Umfeld, aber es waren diese Leute, für die wir dem Herrn danken können, dass er sie in dieser Weise geleitet und geführt und bewahrt hat. Und das ist für uns ein großer Ansporn, diesem Buch auch mit der größt denkbaren Ehrfurcht zu begegnen. Weil wir wissen dürfen, das sind nicht religiöse Zeugnisse. Das sind nicht christliche Erfahrungsberichte, sondern das sind exakt die Bücher, die der heilige, lebendige Gott uns in diesem Prozess geschenkt hat. Und es ist für uns eine enorme Verantwortung und eine gar nicht auszusprechende Ehre, dass wir dieses Buch lesen dürfen, dass wir als seine Gemeinde dieses Buch sogar auslegen und verkündigen dürfen. Und es sollte uns immer wieder neu staunen und auch innerlich erschrecken lassen, dass der Herr uns diese Aufgabe gegeben hat. Und es sollte uns ins Gebet treiben, dass der Herr uns darin lenkt, durch denselben Heiligen Geist, der diese Bücher eingab und ihre Entstehung leitete und kontrollierte, uns durch denselben Heiligen Geist dazu anzuleiten, sie zu studieren und sie recht zu verstehen. Und dabei immer vor Augen haben, was einer der großen Bibellehrer des 18. Jahrhunderts, Johann Albrecht Bengel, so formulierte: Die Bibel ist ein Brief, den mir mein Gott hat schreiben lassen, nachdem ich mich richten soll und nachdem er mich richten wird. Der heilige Gott hat uns diesen Liebesbrief geschickt. Er ist verbindlich und in ihm ist Gott uns sehr, sehr nahe. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns dieses Buch schenkst, dass du es uns durch die Hände deiner Apostel überreichen lässt, dass du sie darauf vorbereitet hast, Herr. Was muss das für sie für ein Schrecken gewesen sein, als du ihnen klar gemacht hast, dass sie Gottes Wort schreiben werden, dass ihre Schriften plötzlich neben denen von Mose und Jesaja stehen werden. Herr, die haben sich mit Sicherheit auch überfordert gefühlt, genauso wie die Propheten des Alten Testaments. Und doch hast du sie geleitet und ermutigt und hast dann das aus ihnen werden lassen, Herr, aus diesen Schriften. Und genauso fühlen wir uns überfordert, Herr, wenn wir dieses wunderbare Buch in den Händen halten und wir wissen, dass wir fehlerhafte Menschen sind, Herr, dass wir uns immer noch wieder irren und täuschen können. Aber dein Wort irrt nie und dein Wort täuscht sich nie. Und darum wollen wir dich immer darum bitten, Herr, dass du uns einen klaren Blick für dein Wort schenkst, dass du uns Freude an seinem Studium schenkst und dass du uns darauf aufmerksam machst, wenn wir irren. Bewahre uns davor, dein Wort in unsere eigenen Hände zu nehmen, um es zu unseren Zwecken zu benutzen. Und habe Dank, dass du versprochen hast, durch dieses Wort wirklich zu uns zu reden, Herr, und durch deinen Heiligen Geist bei uns zu sein. Und uns dadurch sicher ans Ziel zu geleiten, bis wir einmal von Angesicht zu Angesicht vor dir stehen werden und dann deine Worte direkt hören werden, Herr. Und dann auch all die Fragen noch beantwortet bekommen werden, die wir jetzt noch nicht verstehen, Herr. Wir loben dich und wir danken dir dafür. Und wir wollen Tag für Tag als deine Gemeinde treu in deinem Wort und unter deinem Wort bleiben. Amen.